letzte Tage einige von uns eine Osterumfrage gemacht. Und da habe ich die Leute die Frage gestellt, glauben Sie, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Und Gott hat es so geführt, dass überraschend viele Ja gesagt haben. Eigentlich hätte ich erwartet, dass viel mehr Leute Nein sagen auf die Frage. Und wahrscheinlich sind auch viel mehr Menschen, die was denken, die Auferstehung hat niemals stattgefunden. Und ich kann die Antwort auch verstehen. Weil Dinge, die nicht alltäglich sind, die was wir nicht immer so erleben, es ist ja nicht normal, dass jemand von den Toten aufersteht, das ist einfach etwas Unnatürliches, etwas, was wir schwer glauben können. Wunder sind nie logisch. Es ist nichts Außergewöhnliches, denn sogar den Jüngern von Jesus ist es genauso ergangen. Sie haben auch die Sache mit der Auferstehung Jesu eigentlich nicht glauben können am Anfang. Dabei hat doch Jesus immer wieder von seinem Tod und von seiner Auferstehung geredet. Wir wissen, Jesus ist unter anderem ja auch ein Prophet gewesen. Er war König, Priester und Prophet. Und als Prophet hat er immer wieder vorhergesagt, dass er sterben wird für die Sünden der Menschen und dass er auferstehen wird am dritten Tag. Vielleicht lesen wir eine von den Stellen, Matthäus 20, 17 bis 19. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Wenn wir das heute lesen, wir schauen ja zurück, wir wissen ja alles, was passiert ist damals, dann erscheint es uns unglaublich, dass die Jünger so klare Worte nicht verstanden haben. Aber wenn ich dann selber in der Bibel lese und mein Leben anschaue, dann erscheint es mir manchmal unglaublich, dass ich manche Dinge nicht verstanden habe, obwohl ich sie schon so oft in der Bibel gelesen habe. Und dann denkt man, noch nie habe ich es eigentlich kapiert, was mir die Schriftstelle sagen möchte. Und den Jüngern ist es halt genauso gegangen. Wenn wir so schauen, zum Beispiel die Maria oder die Maria Magdalena, das waren ja die zwei Frauen, denen Jesus zuerst begegnet ist, nachdem er auferstanden ist. Die Maria Magdalena, sie warnt und sie sagt zu Jesus, und sie erkennt ihn nicht einmal, sie denkt, sie der Gärtner ist es, der was ihr da begegnet. Sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Das zeugt eigentlich davon, dass die Maria Magdalena nicht dran gedacht hat, dass Jesus auferstanden ist. Sie hat sich gedacht, jemand hat das Grab geöffnet und wahrscheinlich war es der Gärtner, wie in manchen Filmen, der was dort den Leichnam geraubt hat. Wenn wir schauen, die bekannteste Stelle ist wahrscheinlich die vom Thomas in Johannes 20, Vers 25. Dem ist es genauso gegangen. Und mir ist das eigentlich ganz groß geworden in der Vorbereitung. Wird immer gesagt, der ungläubige Thomas, das betrifft mich ja ein bisschen. Aber es ist ja allen Jüngern so gegangen. Alle haben es nicht glauben können. Der Thomas sagt in Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das hat er beschlossen gehabt für sich. Und wie gnädig, dass Jesus ihm das erfüllt, damit er glauben kann. Aber der Thomas, er war keine Ausnahme. Wir lesen von den anderen Jüngern, zum Beispiel vom Johannes und Petrus, im selben Kapitel, wie sie zum Grab laufen, vielleicht lesen wir die Stelle durch, das sind die Verse 1 bis 8. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt hatten. Beachtet mal das Wir in dem Text, was sie sagt. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber beugt, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zur Gruft kam, und er sah und glaubte. Und haben wir die Frage gestellt, ja, was hat er denn gesehen und was hat er denn geglaubt? Er hat geglaubt, dass das Grab leer ist. Das hat er geglaubt. Aber sie haben noch nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und das erfahren wir im nächsten Vers. Da steht nämlich, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Es war ja noch verborgen. Obwohl es Jesus so klar gesagt hat, haben sie es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstehen können, weil es Gott ihnen nicht offenbart hat. Das Grab ist leer. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben. Und wie oft reden wir über irgendwelche Nebensächlichkeiten mit den Menschen und vergessen die zentralen Dinge des Glaubens. Warum starb Jesus am Kreuz? Und Jesus ist auferstanden und er lebt. Das sind die zentralen Dinge, die wir den Menschen erklären sollen und weitersagen sollen, dass sie zum Glauben finden können. Die Auferstehung war außerdem im Alten Testament ein Geheimnis. Wie wenige Stellen im Alten Testament berichten von der Auferstehung. Wenn man so liest, es gibt ganz wenige Stellen, 5, 6, 7, ich habe es nicht gezählt, aber ganz wenig Stellen, die ganz klar von der Auferstehung reden. Zum Beispiel Jesaja 26, Vers 19 ist eine von den Stellen. Die redet ganz klar von der Auferstehung. Jesaja 26, Vers 19. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten gebären. Natürlich, wenn man das jetzt im ganzen Brief Jesaja an so einen Vers liest, im Zusammenhang verstehe ich, dass die Jünger da nicht an die Auferstehung gedacht haben. Wie oft lesen wir ein Bibelbuch im Zusammenhang und überlesen Verse und denken gar nicht drüber nach. Und damals haben sie ja nicht einmal die Bibel in Händen gehabt. Da ist ja alles noch ganz anders gewesen. Oder im Psalm 16, Verse 10 und 11, da stehen noch bekanntere Verse, die was ja dann später der Petrus in seiner Predigt aufgreift. Psalm 16, Verse 10 und 11, ist ein Psalm von David. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und ich denke, erst in dem Augenblick, wo Jesus den Jüngern begegnet ist, wo sie ihn als Auferstandenen gesehen haben, haben die Stöhnen aus dem Alten Testament zu leuchten angefangen. Und sie haben plötzlich verstehen angefangen, ja Mensch, das steht ja da drinnen in der Schrift, in Gottes Wort, dass er auferstehen muss. Und plötzlich ist es einer bewusst worden und klar worden. Und uns geht es oft doch auch so. Erst wenn wir die Dinge sehen, wenn wir sie vor Augen haben, plötzlich wird es uns bewusst, ja Mensch, das steht ja in der Bibel drinnen. Das muss ja so sein. Das muss ja so kommen. Und ich habe mich gefragt, hätte ich oder hätten wir aufgrund solcher Bibelverse die Auferstehung erwartet? Wahrscheinlich auch nicht. Wir hätten es genauso wenig erwartet. Und dann stellen wir nur fest, die Auferstehung, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ist eigentlich ein ganz ein gewaltiges Wunder. Das ist nichts Alltägliches, dass jemand aus den Toten aufersteht. Das weiß jeder Mensch. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass eigentlich die Bibel voller, lauter solcher Wunder ist. Überall Wunder, wo man nur hinschaut. Lauter unglaubliche Dinge, was da drinnen stehen. Gott spricht und das ganze Universum ist da. Ist das ein Wunder? Kann sich das jemand vorstellen? 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne durch ein Wort? Kein Mensch kann das begreifen, oder? Ich kann nicht einmal begreifen, dass er die Erden durch ein Wort geschaffen hat, wie viel weniger das ganze Universum. Oder Gott begegnet den Mose im brennenden Dornenbusch und der Dornenbusch verzehrt sie nicht, der verbrennt nicht. Und Gott redet da außer. Ist das ein Wunder? Ist das was Normales? Der Abraham bekommt mit 100 Jahren seinen Sohn und die Sarai ist 90 Jahre alt. Israel, ein Millionenvolk, zieht 40 Jahre durch die Wüste und wird dort auf übernatürliche Weise ernährt und versorgt von Gott. Und es heißt nicht einmal die Schuhe und das Gewand ist zerschlissen dort in der Wüste. Ist das ein Wunder? Gott spaltet das Meer und lässt sie durch das Meer fliehen. Er lässt sie ins Land ziehen und sie umziehen 7-mal schweigend die Mauern von Jericho und die Mauern stürzen ein. Ist das logisch, wenn man 7-mal um eine Stadtmauer herumzieht und dann fallen die Mauern oder die Jungfrauengeburt? Und da kennt man jetzt eine Geschichte nach der anderen von der Bibel aneinander rein. Dann kann ich sagen, dann stimmt ja hinten und vorn gar nichts. Und genauso ist es mit der Auferstehung. Wenn ich das nicht glauben kann, dass Gott solche Sachen tun kann, wenn ich nicht glauben kann an die Schöpfung, dann kann ich auch nicht an Wunder glauben. Aber wenn ich an die Schöpfung glauben kann, dann sind auch Wunder keine Besonderheit. Gott kann einfach alles. Das ist die einzige Erklärung. Wissenschaftler haben sich die Köpfe zerbrochen, wie denn das Volk das Manna in der Wüste bekommen hat. Und da gibt es ja die haarsträubendsten Erklärungen dann, zum Beispiel, dass Insektenkot irgendwie das gewesen war, was die dann gegessen haben und so. Ich habe mir dann nur gedacht, ja, wie viele Insekten müssten denn da kommen, dass da Millionen von Leuten ernährt werden könnten? Wer kann denn sowas glauben? Also das ist ja wirklich haarsträubend, wenn man solche Sachen hört. Das braucht einen großen Glauben, dass man sowas glaubt. Ich glaube an einen Schöpfergott, dem alle Dinge möglich sind. Es ist eine Kleinigkeit für ihn. Ein Wunder ist nur etwas, wo er etwas anders macht, wie er es sonst normalerweise tut. Und das ist ja für ihn kein Problem. Ein kleines Mädchen sitzt auf einer Bank, auf einem Spülplatz und es hat eine aufgeschlagene Bibel am Schoß liegen. Und zu dem kleinen Mädchen setzt sie ein Mann nebenbei hin. Er ist von seiner Herzenseinstellung Atheist, also er glaubt, dass es keinen Gott gibt. Und er fragt das kleine Mädchen, das was du in der Bibel liest, liest du gerne in der Bibel? Das Mädchen antwortet kurz und bündig, ja. Der Atheist fragt, woher weißt du denn, dass das alles wahr ist, was da drinnen steht? Das Mädchen überlegt ein bisschen und sagt es, na, weil die Bibel Gottes Wort ist. Deswegen glaube ich, dass das alles wahr ist. Der Mann überlegt wieder ein bisschen, dann sagt er, ja, aber nimm doch nur einmal die Geschichte mit Jona und dem Walfisch. Glaubst du das wirklich? Das kleine Mädchen sagt, ja, natürlich glaube ich das. Der Mann fragt, ja, aber wie stellst du dir denn das vor? Wie stellst du dir den Fisch vor? Wie soll denn das alles gewesen sein, damals, wie der Fisch den Jona verschluckt hat? Das kleine Mädchen sagt, es überlegt ein bisschen und sagt, ich weiß es auch nicht. Aber ich kann ja Jona fragen, wenn ich einmal in den Himmel komme. Dann sagt der Mann, ja, aber was ist, wenn der Jona gar nicht im Himmel ist? Was ist dann? Dann sagt das Mädchen, dann kannst ja du den Jona fragen. Leider denken nicht nur Atheisten so, sondern auch viele Christen. Viele Christen suchen danach, dass sie die Wunder in der Bibel irgendwie wissenschaftlich erklären können. Ich habe euch ja erzählt bei der Einleitung von offenen Abend da von einem alten Mann, der was sein Leben lang ein treuer Katholik war und in seinem Alter hat er mir die Frage gestellt, warum ist denn eigentlich Jesus am Kreuz gestorben? Der ist immer in die Kirchen gerannt, hat im Kirchenchor mitgesungen und da merkt man, ich kann mich mein Leben lang Christ nennen und habe die wichtigsten Dinge nicht verstanden, warum Jesus am Kreuz gestorben ist oder warum er auferstanden ist. Vielleicht bist da du ein Christ. Und vielleicht zweifelst da du an der Auferstehung und bist dir gar nicht sicher. Vielleicht glaubst du ja auch, dass es gar nicht so wichtig ist, wie man darüber denkt. 1. Korinther 15, Vers 14 oder 13 und 14, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube? Der Paulus sagt, der Glaube ist völlig umsonst, wenn du an die Auferstehung nicht glaubst. Völlig umsonst, es nutzt dir nichts, dass du Christ bist. Du hoffst Allah in dem Leben auf Gott, und das sagen ja die meisten, wenn man die Menschen fragt, was ist jetzt für sie persönlich mit der Auferstehung und mit der Kreuzigung Jesu, was hat es für sie persönlich für Nutzen, dann sagen die meisten, ja, weil Gott mir hilft. Genau das, was der Paulus da schreibt, er schreibt, wenn ihr alleine in diesem Leben auf Christus gehofft habt, dann seid ihr die elendsten der Menschen. Es nutzt dir überhaupt nichts. Unsere Hoffnung ist doch nicht auf die Erden ausgerichtet als Christen. Jesus hat leiden müssen da auf Erden. Er hat viel Trübsal erlebt. Aber sein Blick ist auf die Ewigkeit gerichtet gewesen. Das war sein Ziel. Und dorthin wollte er so viele wie möglich mitnehmen. Das war der Grund, warum er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Wie hab ich mich gefreut, wie ich zum Glauben an Jesus gefunden habe. Und wie ich gemerkt habe, es gibt eine Auferstehung und es gibt ein ewiges Leben. Das ist doch genau das, was sich jeder Mensch wünscht. Keiner will sterben. Und da die, was glauben, dass sie vernichtet werden, glaubt ihr, dass die glücklich sind mit einem Glauben? Wie habe ich mich gefreut, wie ich gemerkt habe, Mensch, ich darf ewig leben. Es gibt ein Königreich Gottes und dort darf ich hingehen. Ich habe es gar nicht fassen können, mir ist das wie in einem Märchen vorkommen, aber das gibt's ja gar nicht, gell? Ich darf da hin. Und dann bin ich auf eine interessante Sache draufgekommen. Da habe ich die Bibel gehabt und habe ein bisschen herumblattelt. Und habe mir gedacht, wenn Jesus auferstanden ist, dann muss er ja irgendwo da auf der Welt sein. Und natürlich war der falsch, der Gedanke. Er ist ja nicht mehr da auf der Welt. Ich habe mir gedacht, wenn er auferstanden ist, dann muss er irgendwo leben da auf der Welt. Dann mache ich mich jetzt auf die Suche und dann finde ich ihn da irgendwo. Dann bin ich halt draufgekommen, dass er irgendwann mal in den Himmel gegangen ist, dass man ja da nicht mehr finden kann. Aber ich war überwältigt von der Auferstehung Jesu. Jesus sagt, wir sollen nicht für das Diesseits leben, sondern für das Jenseits. Wir sollen für die andere Welt leben. Wir sollen dann auch ringen, in Gottes Reich hineinzugehen. Und es heißt sogar in der Bibel, Jesus verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Das Reich Gottes sollen wir verkündigen. Es gibt ein Leben nach dem irdischen Leben da. Und um das geht es. Und wenn jemand wirklich glaubt, dann wird er durch sein Leben sagen, dass es ihm um das ewige Leben geht und nicht um das irdische Leben. Ist doch völlig logisch. Er sagt, wir sollen uns die Augen ausreißen, wenn sie uns zur Sünde verführen, und unsere Hand abhocken, wenn sie uns zur Sünde verführt. Und wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln und nicht auf Erden. Ja, glauben wir das? Er sagt, dass alle Menschen auferstehen werden nach dem Tod. Wohlbemerkt, alle Menschen, die Gläubigen und die Ungläubigen, werden auferstehen. Die Frage ist nur, wo wir hinkommen. Lesen wir Johannes 5, Verse 25 bis 29. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die, die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und das meint die leibliche Auferstehung. Jeder Mensch, jeder Körper, der was irgendwo verscharrt worden ist oder verbrennt worden ist oder ins Meer gestreut worden ist, jeder Körper wird wieder zusammengefügt von Gott. Wenn man schon gehört, Wunder sind für ihn nichts Unmögliches. Viele sagen, das ist ja gar nicht möglich. Da ist der eine Knochen da und der andere dort. Und wir glauben an Wunder als Christen. Und jeder Körper wird auferstehen, wird mit seiner Seele, die nach dem Tod von ihm weggenommen worden ist, wieder vereinigt werden. Und dann werden die Gläubigen verwandelt werden, sodass sie nimmer sündigen und nimmer sterben können. Und die anderen, die werden vor Gericht stehen, vor Gottes Gericht. Ich denke, also ich verstehe die Bibel so, dass die Seelen der verstorbenen Gläubigen gleich nach dem Tod zu Jesus gehen. Das glaube ich. Wir wissen zum Beispiel von dem Schächer am Kreuz, dass Jesus zu ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das Interessante ist, bis dahin hat es ja das Totenreich für die Ungläubigen gegeben und das Totenreich für die Gläubigen gegeben. Die Gläubigen haben auch warten müssen, bis die Strafe bezahlt ist und dann ist die Tür offen, dass sie hineingehen können. Und die Ungläubigen, das Totenreich, das existiert heute noch, wo sie warten auf ein Gericht. Sie haben ja nicht zu Jesus gehen dürfen, wie er gestorben ist für ihre Sünden. Und ich habe oft gehört von sterbenden Gläubigen, ob das jetzt Kinder waren oder Omas waren oder so, bis einige Male gehört, dass sie im Sterben die Arme ausbreiten und dass sie ein Gesicht zum Leichten anfangen, dass sie rufen Jesus und umfallen und tot sind. Und somit ist Sterben nur mehr abgeholt werden von Jesus. Glaubt ihr, dass der Tod für so einen Menschen nur eine Bedeutung hat? Dass er gerade dann denkt, oh, jetzt hört mein Herz zu schlagen auf oder so. Ich denke, der wird so überwältigt sein in dem Moment. Mensch, jetzt siege Jesus, dass er alles andere rundherum vergessen wird und wird es gar nicht bemerken, dass er stirbt und dass er eigentlich Leben anfängt. Das ewige Leben wird sichtbar. Denk mal an den reichen Mann und den Lazarus. Da ist es ja auch ganz eindeutig so. Der reiche Mann, er ist in Qualen, im Hades, in der Totenwelt und der Lazarus, er kommt in die Gegenwart Gottes direkt nach dem Tod. Alle in den Gräbern werden auferstehen, aber nicht alle werden bei Gott sein. Vers 29 haben wir gelesen, die das Gute getan haben, die werden bei Gott sein. Dann sagen die Leute, aber ich habe doch immerhin niemanden umgebracht. Hast du nicht schon vielen in Gedanken den Kopf abgeschnitten? Hast du niemals dem anderen Böses wünscht im Herzen? Hast du niemals Menschen mit Worten verprügelt? Hast du niemals schlecht über andere geredet und den Ruf von einem anderen Menschen zerstört? Und da merke ich schon, mit meinen Werken komme ich nicht in den Himmel, wenn es du hast, die das Gute getan haben, die kommen in den Himmel. Und deshalb sagt es Jesus auch, weil er weiß, dass wir das alle nicht getan haben. Aber er möchte ja, Gott will ja, dass jeder Mensch gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und da merkt man schon, durch unsere Werke geht es nicht. Unmöglich. Wie meint denn das die Bibel mit dem Gutes tun? Die Bibel meint, keiner hat immer Gutes getan. Und jeder steht unter dem Gericht Gottes, wie so ein Damoklesschwert hängt es über jeden Kopf. Und jeder wartet darauf, dass er mal gerichtet wird. Wenn nicht, die Strafe ein anderer bezahlt hat. Und das ist Jesus. Es gibt keinen anderen Namen da auf Erden, der uns retten kann. Jesus, er hat seinen Kopf hingehalten für meinen Kopf. Er hat meine Strafe für mich bezahlt, hat sie auf sich genommen. Das ist gewaltig. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die es gibt und die ich dir heute auch sagen möchte. Es gibt jemanden, es gibt Gott, der liebt dich so, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, damit du ewig leben darfst. Aber du musst es annehmen. Und du musst da umkehren wollen von deinem eigenen bösen Weg. Bist du bereit dazu? Oder denkst du, du bist eh recht. So wie du bist, kommst du schon in den Himmel. Dann wirst du dort nie ankommen, sagt die Bibel. Und jetzt kommen wir zur zweiten wichtigen Frage. Welche Bedeutung hat denn die Auferstehung Jesu in deinem Leben? Und es ist etwas, was wir oft vergessen, auch als wirkliche wiedergeborene Christen. Es hat mir jemand gesagt, die meisten Christen leben so, als wäre Christus niemals auferstanden. Und wir verleugnen Gott durch unser Leben, indem wir das Auferstehungsleben Jesu, die Kraft Jesu, die in uns wirken sollte, nicht ausleben. Das ist ganz wichtig. Lesen wir dazu, was der Paulus betet für die Christen in Ephesus. Epheser 1, Verse 18 bis 20. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Also er muss unsere Augen erleuchten, unsere Herzen erleuchten, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, das ist das ewige Leben, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Es sind ein bisschen verschachtelt, die Sätze von Paulus, und schwer zu verstehen. Aber er sagt eigentlich nur, dass Gott uns die Augen auftun soll als Christen, dass wir erkennen, welche Kraft durch die Auferstehung Jesu in unseren Herzen wirksam worden ist. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die wirkt jetzt in deinem Herzen. Und du musst sie im Glauben annehmen und im Glauben wissen, dass es nichts gibt, was der Kraft entgegenwirken kann. Es gibt keine Sünde, die der Kraft eigentlich widerstehen kann. Natürlich müssen wir zuerst die Sünde mal erkennen und draufkommen, dass es überhaupt Sünde ist in unserem Leben. Aber wenn wir es erkannt haben, dann brauche ich nicht jammern, sondern dann darf ich glauben, Herr Jesus, du bist in mir die Kraft, dass ich so leben kann, wie du das von mir möchtest. Der Heilige Geist in uns ist die Kraft und er befähigt uns dazu und er treibt uns dazu, Gutes zu tun. Und erst jetzt kennen wir wirklich Gutes tun, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt. Die Bibel sagt, wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Das kennen wir nicht aus uns. Unmöglich. Aber wenn Jesus in mir überwindet, dann kennen wir das schon. In Römer 8, Vers 9 heißt es, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wer Jesu Geist in sich hat, wer wiedergeboren ist, der wird lebendig gemacht werden zum ewigen Leben bei Gott. Wer Jesu Geist nicht in sich hat und nicht wiedergeboren ist, der wird vor Gottes Gericht stehen und für immer verloren sein. Bist du wiedergeboren? Hast du dich bekehrt von deinem eigenen sündigen Leben zu Gott? Bist du umgekehrt? Hast du dein Leben Gott geschenkt? Hast du den Heiligen Geist von Gott empfangen, der dir ein neues Leben gegeben hat? Dann wirst du zum Leben auferstehen. Aber was ist mit denen, die zum Gericht auferstehen? Viele denken, es kommen sowieso alle in den Himmel. Andere denken, du wirst im Fegefeuer geläutert und dann doch bei Gott angenommen. Und andere eben, wie wir schon gehört haben, denken, man löscht aus und existiert dann nimmer. Aber was sagt Gott zu der Sache? Und das ist ja das, was für uns interessant ist. In Daniel 12, Verse 2 und 3 gibt es eine Stö über die Auferstehung, wieder eine im Alten Testament, eine der wenigen Stöhen im Alten Testament. Daniel 12, Verse 2 und 3. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und eine andere Stö im Neuen Testament, die Jesus sagt, Matthäus 25, ganz eine bekannte Stö, Vers 46. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ewige Strafe und ewiges Leben. Ist das Leben nicht ewig, von dem Jesus da spricht? Doch, es ist ewig. Das heißt in der Offenbarung, der Tod wird nicht mehr sein. Also ist das ewige Leben ewig. Aber wie kann ich jetzt sagen, im selben Satz ist zwar das ewige Leben ewig, aber die ewige Strafe nicht ewig? Wie kann ich das behaupten? Wieso heißt dasselbe Wort im selben Satz was anderes? Kann ich das glauben? Jetzt könnte man vielleicht nur sagen, aber vielleicht löschen ja die anderen doch aus. Vielleicht existieren sie ja doch nimmer. Ewige Strafe ist ja auch, dass man ausgelöscht ist und nimmer existiert. In der Offenbarung steht, die Ungläubigen, sie werden gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie kann ich leiden, wenn ich ausgelöscht bin? Und es lässt mich erschrecken, wenn ich das sage. Das sage ich nicht, weil ich mich freue, dass jemand bestraft wird. Das ist ja grauenhaft. Ist das nicht eine Angstmacherei? Ist es verkehrt, wenn sie Menschen aus Angst zu Gott bekehren? Ist es verkehrt, wenn ich vor Angst vor dem Feuer aus dem Fenster ausgeklettert? Oder wenn ich vor Angst vor dem entgegenkommenden Auto schnell auf die Seiten springe? Ist doch nichts Verkehrtes. Die Auferstehung ist für die einen eine ewige Trennung von Gott, der heute noch um das Leben aller wirbt. Er möchte eigentlich, dass alle in sein Reich kommen. Er hätte die Schuld bezahlt, aber man muss es annehmen. Und morgen bist du vielleicht tot und kannst es nimmer annehmen. In alle Ewigkeit nimmer. Die Auferstehung ist für die anderen unaussprechliche Freude, Jubel. Wenn all der Schmerz, all das Leid, all die Ungerechtigkeit, all das Elend, all die Unreinheit da auf Erden ein Ende haben wird, das wird ein Jubel sein. Und wenn wir Jesus sehen werden und das herrliche Reich, was er vorbereitet hat, für die, die am Glauben, die werden schauen und staunen, dass es alles wahr ist, was sie geglaubt haben. Und aufhören möchte ich nur einmal mit der Stelle in Daniel 12, weil ich mich immer freue, wenn ich das lese. Lesen wir nur mal die Verse 2 und 3. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Auf welcher Seite wirst du sein? Ich möchte nur beten. Vater im Himmel, wir können nur staunen über das große Wunder der Auferstehung, über das Wunder, dass dein Sohn Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, aber auch über das Wunder, dass alle, die an die glauben, auferstehen werden zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Gericht. Herr Jesus, wenn irgendjemand unter uns ist, der nicht ins ewige Leben aufersteht, so schenke ihm doch, dass das Wort jetzt ihm der Anstoß ist, umzukehren und mit dir zu leben und das ewige Leben anzunehmen. Und ich möchte bitten, dass du dein Wort in unserem Herzen bewahrst und dass wir doch nicht für das Diesseits leben, sondern für das Jenseits. Und vergib uns, Herr, wo wir nicht aus deiner Auferstehungskraft leben, wo wir dir verleugnen durch unser Reden, durch unser Handeln. Und hilf uns, Herr, dass wir im Glauben an deine Kraft leben, wo du uns alles geben hast, Herr, was wir brauchen für ein Leben, was die ehrt. Ich danke dir und wir beten dich an und wir rühmen deine Größe und Herrlichkeit. Amen.